Fahrt. Antenne
Brandenburg. Hallo Brandenburg.
Geboren wurde er auf Rügen, groß geworden ist er in Rostock und heute spielt er gefühlt überall und jederzeit. David Striesow ist bei uns einer der begabtesten Schauspieler seiner Generation, aktuell zu erleben als Johann Sebastian Bach. Diese Rolle hat ihm sehr gelegen, auch weil sie in der von ihm geliebten Weihnachtszeit spielt. Bis 12 ist er bei uns. Ich bin Katharina Zanner, freue mich, dass Sie auch dabei sind. Herzlich willkommen. Einen schönen dritten Advent Ihnen. Jeder kennt ihn, spätestens seit er den Harpe gespielt hat. Harpe Kerkeling in Ich bin dann mal weg. David Striesow ist unser Stargast in Hallo Brandenburg am Sonntag. Herzlich willkommen.
Ja, vielen, vielen Dank. Hallo.
Du gehörst ja zu dieser legendären Abschlussklasse der Schauspielschule Ernst Busch 1999 mit Lars Eidinger, Fritzi Haberland, Marc Waschke, Nina Hoss, Maria Simon, die ja auch Mama ist von deinem ältesten Sohn. Warum ist denn gerade diese Abschlussklasse so durchgestartet, inklusive dir?
Ach, das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Also das war natürlich auch eine wirklich verrückte Zeit. Intendanten haben gewechselt, Theater sind neu aufgestellt worden. Es kam der Regiejahrgang auch von unserer Hochschule damals ein paar Jahrgänge über uns. Der Thomas Ostermeier ging eben an die Schaubühne, hatte davor die Baracke am Deutschen Theater. Da gingen einige Jungs von uns schon hin, dann gingen sie mit ihm an die Schaubühne und so. Also es gab für einige so ein paar Perspektiven, die sich eröffnet haben. Für andere war es komplett unsicheres Pflaster. Das betraf zum Beispiel Maria und mich. Wir waren die beiden einzigen, die aus dem Jahrgang frei geblieben sind, die nicht ins Engagement gegangen sind, trotz Angeboten, aus persönlichen Gründen. Wir haben es also im Freien versucht und haben da ein Angebot angenommen und da. Ich habe dann Hamlet spielen können und alle möglichen Kleistgrößen und Shakespeare-Größen und habe Auszeichnungen bekommen und Theatertreffen und. Das war ein Segen, weil ich konnte parallel dazu meine Drehkarriere aufbauen. Also ich habe immer am Theater groß gespielt, ein, zwei Inszenierungen im Jahr und konnte parallel schon drehen. Das war ein großes Glück, außergewöhnlich, aber es war eben auch eine Entscheidung am Anfang eines freien Schauspielerlebens und ohne Erfahrung zu sagen, okay, ich bleibe frei.
Macht ihr manchmal noch Klassentreffen? Ihr hättet dann ja quasi 25-Jähriges gerade gehabt.
Wir begegnen uns hin und wieder, natürlich ab und zu trifft man sich auch arbeitstechnisch natürlich vor der Kamera oder auf der Bühne, aber ganz ehrlich, ein richtiges Klassentreffen habe ich ja nicht mal bisher miterlebt in meiner 10-klassigen Oberschule.
Nee.
Also es gab Klassentreffen, aber ich konnte bisher arbeitstechnisch immer nicht dabei sein.
Weil du ständig zu tun hast.
Ja, immer genau in diesem Zeitfenster. Ich habe immer zugesagt und dann kam immer genau da ein Angebot und genau dann konnte ich eben nicht dabei sein. Wie schade.
Das ist wahrscheinlich in eurem Beruf generell das Problem. Alle sind so vielseitig beschäftigt.
Absolut.
Was ich jetzt unbedingt mal klären will, du heißt ja nicht David, sondern David.
Ja.
Und da kursieren zwei Erklärungen im Internet.
Ja, die ich versuche es auch jedem immer zu erklären.
Deshalb frage ich nochmal nach. Die erste, Schreibfehler deiner Eltern, weil sie das Englisch ausgesprochen wollten.
Nein.
Okay, verwerfen wir hiermit. Die zweite, deine Eltern waren Atheisten.
Ja.
Echt wahr?
Ja, ich bin atheistisch groß geworden. Das ist sehr lustig, weil ich natürlich Luther schon gespielt habe und Harpe, der sehr gläubiger Mensch ist, Harpe Kerkeling, den Jakobsweg gegangen ist. Und jetzt spiele ich Bach und auch wieder so einen tiefgläubigen Menschen. Ich bin tatsächlich aus einem zutiefst atheistischen Elternhaus und diese Schreibweise rührt, glaube ich, komplett daher, dass meine Eltern nicht wollten, dass ich mit der biblischen Figur des David in Verbindung gebracht werde. Und das war im Osten halt so üblich, da konnte man so ein bisschen machen, was man wollte. Und dann haben die das einfach mit E geschrieben. Ich habe mich dran gewöhnt und ja, es juckt mich jetzt nicht mehr.
In zwei Oscar-prämierten Filmen hat er schon mitgespielt, zig Preise gewonnen. David Striesow ist bei uns hier auf Antenne Brandenburg. Ja, wir haben gerade gesprochen über die atheistische Erziehung deiner Eltern. Also auch die Rolle des Martin Luther hat dich nicht dazu gebracht, gläubig zu werden. Immerhin sind wir ja gerade in der Weihnachtszeit, kurz vor Christi Geburt.
Ich bin der Meinung, dass man das nicht im Laufe des Lebens sich nicht aneignen kann. Das muss man lernen. Also wirklicher Glauben mit aller Unbedingtheit, das geht nicht einfach so, das kriegt man nicht so wie Kai aus der Kiste sich irgendwie angeschafft. Das muss man wirklich von Anfang an lernen. Also ich glaube, in diesem Leben schaffe ich es nicht. Ich glaube an die Natur, ich glaube auch, dass es eine übergeordnete Macht gibt, wahrscheinlich, die uns lenkt und leitet, ob es eine Energie ist oder ob es Himmelskräfte sind, ich weiß es nicht. Daran glaube ich wahrscheinlich auch, aber ich kann mich nicht auf die Bibel einigen.
Jetzt verkörperst du als nächstes eine Traumrolle, glaube ich, für dich, Johann Sebastian Bach.
Ja.
Der ist jedem ein Begriff, aber als großer Klassik-Fan, der du ja bist, erklär uns mal, was macht Bach so einzigartig?
Ach, auch sehr individuell. Also für mich ist Bach eine Begegnung immer schon gewesen, von klein auf an, auf musikalischer Ebene, dass ich, wenn ich Bach gehört habe, ich mich immer irgendwie zu Hause gefühlt habe. Also die Musik von Bach ist ja, wie viele ihn beschreiben, ja so unglaublich intellektuell, strukturiert. Ja, ist es, aber für mich ist Bach auch ein unglaublicher Melodienschreiber. Also der hat so unglaublich tolle Melodien geschrieben und das Ganze dann in diese Struktur eingefügt, dass ich mich immer so in so einer Komplexität aufgehoben fühle, wenn ich den höre, dass ich immer sagen muss, ja, ich komme an, wenn ich Bach höre. So, und das geht mir bei vielen seiner Werke so. Das Weihnachtsoratorium, um das es ja geht in unserem Film, das hat mich eigentlich bisher am wenigsten getoucht, weil damit hatte ich am wenigsten Berührung. Ist ja auch so ein sehr auf einen Event hingeschriebenes Werk, was man denn so einmal im Jahr so anklickt, und das war es eben für mich bisher nicht, sondern bei mir waren es wirklich auch die englischen Suiten und auch die brandenburgischen Konzerte und die Violinkonzerte und vieles mehr. Das Weihnachtsoratorium eher nicht. Und durch die Dreharbeiten jetzt und durch diese Beschäftigung mit diesem Werk ist es mir aber sehr, sehr nahe gekommen. Und ich finde es jetzt unglaublich toll und werde es jedes Weihnachten hören.
Ja, das Weihnachtsoratorium hast du aber schon als Kind erlebt, oder?
Ich habe es als Kind erlebt, aber auf eine ganz, ganz seltsame Art und Weise bei uns in Rostock. Es gibt dieses kleine Vorörtchen, dieses ehemalige Fischerdorf Warnemünde bei Rostock. Da gibt es so eine Schifferkirche im Zentrum. Da wurde das Weihnachtsoratorium aufgeführt. Und wir hatten so, das waren so Bänke, Holzbänke, klar, wie in der Kirche, ganz normal. Und unter diesen Bänken waren so Reichsbahnheizkörper verbaut, so Röhren, die so unglaublich Power hatten. Und wir saßen da alle so, die Kirche war schön warm, es war natürlich klar, es war Winter, aber diese Heizkörper, die hörten nicht auf zu bumpern. Auf jeden Fall, die Aufführung dauerte und dauerte und wir bekamen immer heißere Hintern und ich sah immer vor mir die Leute immer so hin und her rutschen, aufstehen, in den Gängen hin und her gehen, weil einfach, es war kein Sitzen mehr auf diesen Bänken. Und so war meine erste Begegnung mit dem Weihnachtsoratorium und darum war ich auch so ein kleines bisschen abgeschreckt, da mich mal damit ein bisschen intensiver auseinanderzusetzen, weil ich so ein bisschen getriggert war von dieser einen Aufführung.
Heiße Erinnerung. Aber nun hast du sogar dirigiert, das Weihnachtsoratorium von Bach, und dir dafür ordentlich Speck angefuttert für diese Rolle. Darüber reden wir in einer Viertelstunde. David Striso auf Antenne Brandenburg und die Pudis. Schönen Adventssonntag. Sein erster Kontakt mit dem Weihnachtsoratorium von Bach als kleiner Junge sitzend auf einer zu heißen Heizung. Und jetzt dirigiert er das bekannte Stück selbst im Film Bach, das Weihnachtswunder. David Striso ist bei uns hier auf Antenne Brandenburg. Also für diese Rolle musstest du dir ordentlich Kilos anfuttern.
Ja, ich hab's gemacht. Ich habe tatsächlich, als ich das Angebot bekam, habe ich mir überlegt, wie nähere ich mich dieser historischen Figur, von der es nicht so viele Abbildungen gibt, eigentlich nur eine ernstzunehmende. Da ist ja so um die 50 Jahre alt, also so diese Zeit beschreibend, die wir ja so abbilden, 1734.
Da ist er, glaube ich, auch so mit weißer Perücke und so.
Da,
ne?
Ist er auch, ja, genau, mit seinem Status, mit seiner Perücke und so. Mhm. Und da ist er auch so mächtig und auch, es gibt ja auch so monumentale Bilder, so Bronzegüsse von ihm. Er war einfach ein ziemlich korpulenter Mann in diesem Alter. Und das kam daher, dass er also wirklich komplett kein Kostverächter war. Er hat also sehr, sehr gut gegessen. Und was er gemacht hat, er hat wirklich den ganzen Tag Bier getrunken, weil das einfach sauberer war als das Wasser früher. Ach. Die haben eigentlich alle den ganzen Tag über so ein Leichtbier getrunken. Die hatten also genau genommen alle so leicht einen Tee den ganzen Tag, von morgens bis abends.
Das erklärt ja vieles. Ja.
Genau. Der war halt sehr korpulent. Und das habe ich mir so ein bisschen zu Herzen genommen, weil ich finde, als Rezipient, ich als Zuschauer, stolpere manchmal, wenn ich so Filme sehe, wenn so historische Figuren dargestellt werden von Schauspielern, die so gar nicht sich decken mit meiner Fantasie von dieser Figur. Und insofern wollte ich dem so ein bisschen gerecht werden und habe dann angefangen, da ich auch noch ein bisschen Zeit hatte, 2,5 Monate, mir so ein paar Kilos aufzuschaffen.
Das 20, waren 20, oder?
Ja. Genau. Habe ich dieses Jahr 17 schon wieder runter, aber...
Ja, du siehst auch ganz gut aus.
Vielen Dank.
Ist das ein bisschen aus dem Ruder gelaufen? Du hattest gar nicht vor 20 Kilo, oder?
Doch.
Ich dachte, wenn man so anfängt zu futtern, dann kommt man da immer mehr so rein.
Nee, man muss dann auch schon wieder die Notbremse ziehen. Also das ist auch so eine ganz feine Sache. Man muss dann schon während der Dreharbeiten schon wieder umstellen und naja, das ist ein bisschen...
Du kennst dich damit aus. Du hast das ja schon ein paar Mal gemacht, ne?
Ich glaube, für 3 von Tom Tykwer habe ich in 7 Wochen 21 Kilo abgenommen. Das war mit Trainer, das war allerdings mit Sport.
Das war bei Hertha, oder? In so kurzer Zeit so viel abnehmen?
Ja, das war nicht ohne.
Weil rauf geht immer, ne? Runter...
Ja, da hatte ich viel drauf von vornherein. Da musste ich halt 21 runter.
Das tat weh. Jetzt, wenn du es gewohnt bist, dann weiß man schon, wie man es macht.
Ja, ist trotzdem, ist nicht schön. ist nicht schön und ist auch überhaupt kein Rezept für jedermann. Das kann auch nicht jeder so für sich, glaube ich, machen ohne diesen Jojo-Effekt. Also da muss ich sagen, Hände weg davon, immer schön mit Begleitung.
Aber für die Rolle hat es geholfen.
Für die Rolle war es toll.
Hilft auch der Hund beim Abnehmen? Du hast doch einen kleinen Terrier, ne?
Der Hund hilft jetzt nicht so beim Abnehmen.
Ja, ich dachte, du gehst lange Spaziergänge dann oder so, ne?
Ja, das, wenn du es so siehst, ja, kann man es dazu rechnen, ja.
Aber du bist ein Hundemensch, ne? Du hattest schon immer einen Hund.
Ich hatte immer Hunde, ja.
Warum?
Schon immer. Ich weiß nicht, ich konnte mit langen Spaziergängen immer schon was anfangen. Und ich habe meinen ersten Hund bekommen, da war ich 12. Das war so ein kleiner Dackel. Und mit dem bin ich immer schon stundenlang durch Unterholz gestreift. Da bei uns in Rostock gab es so einen Wald, der heißt Barnsdorfer Wald. Da bin ich immer so durchmaracht und das war immer sehr, sehr schön. Und da kann man am besten nachdenken und kommt auf gute Ideen. Und das war für mich immer schon, weil ich von der Musik ja komme und so das Nachdenken und die Ruhephasen waren für mich immer sehr, sehr wichtig. Sind sie bis heute.
Und wer kümmert sich um den Hund, wenn du nicht da bist?
Ja, du fragst jetzt nach dem Hund. Wer kümmert sich um die Kinder? Natürlich meine Frau.
Ich dachte, der Hund wäre wichtiger.
Nein, auf keinen Fall.
Applaus für John Lennon und Yoko Ono. Der bekannte Schauspieler David Striso verbringt den dritten Advent mit uns. Du bist ein sehr musikalischer Mensch, beherrschst mehrere Instrumente und schon ab dem Alter von 6 hast du Geige gelernt. Sogar ein Jahr lang hast du Jazzgitarre studiert. Musiker zu werden, wäre das auch eine Option gewesen?
Ja, das war eine ganze Zeit lang sogar eine ziemlich klare Option. Ich bin ja so ein Kind der Wende. Also ich bin ja so 16 gewesen, da ist die Mauer zusammengefallen und das ist neben der Geburt meiner Kinder wirklich auch das größte Erlebnis meiner Biografie. Wenn ich mal an die vergangenen Jahre zurückdenke, denke ich jedes Mal, auch wenn die wiederholen im Fernsehen da diesen 9. November, das ist immer jedes Mal mit Tränen verbunden. Das ist wirklich unglaublich, dieser Moment, als das soweit war. Und dann kam eben alles, was danach kam und das war eine zerbrochene Lehre.
Ursprünglich
wollte,
ne,
ich Goldschmied werden. Mhm. Ich hatte eine Lehrstelle am Bezirk Rostock, gab es nur eine Lehrstelle, die hatte ich und dann ging der Betrieb pleite und die Lehrstelle ging flöten und das ging nicht nur mir so, sondern sehr, sehr vielen in meinem Alter und dann machten die halt überall so Abitursklassen auf. Ich habe Wirtschaftsabitur gemacht, 3 Jahre, was ein Glück war, weil da fing ich an, Klavier zu lernen. Um Musik zu studieren, musste ich ja Klavier lernen, ein paar Stücke und das habe ich auch geschafft. Über 3 Jahre habe ich nur noch Klavier gespielt und habe dann mich beworben und habe dann Plektrumgitarre studiert, Jazzgitarre mit einem externen Lehrer an der Hans Eisler in Berlin und in Rostock halt auf Lehramt eben Musik, Musiktheorie und Deutsch und bin dann immer am Wochenende mit meinem großen Koffer da nach Berlin gefahren. Und nach einem Jahr kam die Einberufung zum Zivildienst. Und das ließ sich nicht verschieben. Und der Rektor der Hochschule kam zu mir und sagte, David, pass auf, dein externer Lehrer, du bist der Einzige hier an der Hochschule, der den hat, den können wir dir nicht weiter bezahlen. Wenn du wiederkommst vom Zivildienst, musst du klassische Gitarre machen, wenn du weiter studieren willst. Und da habe ich gedacht, nee, deswegen bin ich jetzt nicht hier. Also
Jazzgitarre war okay, aber klassische nicht.
Genau, nein, ich wollte nach Berlin auch. Gedacht, was gibt's ja noch so mit Bühne und so. Hatte keine Ahnung von Schauspiel. Habe mich da beworben.
Aber wirklich wegen Bühne? Du hast ja gesagt, wie komme ich sonst auf die Bühne?
Und sonst auf die Bühne, weil ich habe in der Band schon gespielt mit meiner Geige und mit meiner Mandoline und Gitarre und so. Ich wollte einfach auf der Bühne irgendwas machen und dachte so, Berlin irgendwie, außer Musik, was gibt's noch? Und wenn das jetzt nicht geklappt hätte, wäre ich in Berlin halt gelandet und hätte eben was anderes gemacht, gejobbt oder keine Ahnung. Mhm. Es hat aber geklappt und so war mein Weg vorgezeichnet.
Machst du noch Musik?
Nein, ich mache keine Musik mehr. Ich singe mit den Kindern. Ich spiele Geige auf der Bühne im Schauspiel, aber ich habe keine Zeit. Ich höre total gern Musik. Viel lieber, als dass ich mich da hinstelle und mich abquäle mit dem ganzen Kram.
Was singt ihr, wenn ihr singt?
Es gibt dieses tolle, von Tommy Ungerer gezeichnete Volksliederbuch. Ich habe mit Tommy Ungerer so eine kleine Anekdote. Als ich in Straßburg mal bei einem Filmfestival war und sozusagen Ehrengast war, da saß ich dann abends in einem Café mit der Riege von den Festivalleuten und dann kam jemand rein und das war der Manager von Tommy Ungerer. Der lebte damals noch. Und dann erzählten halt die Festivalbeteiligten dort, wer ich war und so. Und dann zog er aus einer Mappe eine ganz tolle Zeichnung, wo ein Bär so wie mit Taschenlampen in den Mond guckt, raus und schenkte mir die. Ein Original von Tommy Ungerer. Und das hängt jetzt so umrahmt bei uns in der Wohnung und ich bin totaler Tommy Ungerer-Fan und habe mir dieses tolle Liederbuch gekauft und dann angefangen auch schon mit den kleinen Kindern aus diesem Buch zu singen zur Gitarre. Alle möglichen Volkslieder, hoch auf dem gelben Wagen. Und
wirklich
und
so die Klassiker?
Ja, na klar. Also Wanderlieder, ja. Volkslieder, Handwerkerlieder, ja. Und dazu halt diese Tommy Ungerer-Bilder. Das hat sich bei den Kindern so eingebrannt. Das ist halt ein ganz, ganz tolles Buch und das macht den Kindern wahnsinnigen Spaß.
Antenne Brandenburg.
Hallo Brandenburg.
Das Weihnachtsoratorium von Bach kennen die meisten von uns alle Jahre wieder, vielerorts zu hören. Und ihn kennen Sie garantiert auch aus dem Kino, dem Fernsehen, auf Netflix oder Apple TV zu erleben. Schauspieler David Striso ist noch eine Stunde bei uns. Wonach er seine Rollen aussucht, darüber reden wir als nächstes. Ich bin Katharina Zanner, schön, dass Sie da sind. Guten Tag.
There is boy child, Jesus Christ. Was for having you there?
Aktueller Blick auf die Straßen. Vorsicht bitte auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau. Zwischen Rangsdorf und Schönefelder Kreuz sind Leute auf der Fahrbahn. Schnell und aktuell der Antenne-Verkehrsservice. Hanne Brandenburg am Sonntag, heute mit David Striso. Du spielst auffallend unterschiedliche Rollen. Du kannst den widerlichen SS-Offizier genauso verkörpern wie den lustigen Harpe Kerkeling. Tatortkommissar warst du schon. Historische Rollen sind einige dabei. Martin Luther, Karol Voitler. Manche werden ja immer wieder auf eine Rolle festgelegt. Warum ist das bei dir nicht passiert?
Also mein Interesse besteht jetzt nicht darin, mich in meiner Darstellung von Rollen immer zu wiederholen. Also ich habe, glaube ich, angefangen in sehr, sehr frühen Jahren, durch Beobachtungen mir sehr, sehr viele Charaktere anzuschaffen. Mich haben immer Leute interessiert, aufgrund ihrer äußerlichen Besonderheiten, mich sozusagen in deren Innerlichkeit reinzubohren. Schon als Kind hat mich das total interessiert, die nachzuahmen, aber sozusagen den Knackpunkt, warum die so sind, irgendwie rauszufinden oder mir in der Fantasie zusammenzubasteln. Das war mir immer total wichtig. Und ich habe dadurch gepunktet, ich war immer der Klassenclown.
Hast Leute imitiert dann zum Beispiel?
Imitiert, genau, nachgemacht, die Leute zum Lachen gebracht und aber auch die Tragik immer versucht, sozusagen hinter dieser Besonderheit dieser Charaktere sichtbar zu machen. Wenn du dich vielleicht erinnerst an einen meiner ersten Filme, Lichter heißt der, der spielt an der deutsch-polnischen Grenze. Da geht es um einen Matratzenhändler und dem habe ich damals eine dicke Brille verpasst. Ich habe den gespielt mit so einer riesen Brille, 7,0 Dioptrien hatte die. Und ich hatte Kontaktlinsen mit minus 6 Dioptrien, damit sich das ausgleicht. Damit man das sozusagen sieht, diese Mitropa-Aschenbecher-Brille, haben wir immer gesagt im Osten. Mhm. Weil mein Bruder damals, der hatte einen Kumpel, der kam oft zu uns zum Kaffee trinken und der hat sich immer mit den Händen so auf diese Brille gefasst, weil der hatte so eine dicke Brille und weil die so schwer war, rutschte die immer runter und dann hat er die immer so hochgeschoben. Und ich dachte das mal als Kind da, ich war 8 Jahre jünger und dachte immer, wieso fässt der sich die ganze Zeit auf die Gläser? Der kann doch hinterher nicht mehr durchgucken. Und das habe ich in einer meiner ersten Rollen sozusagen umgesetzt und diese Rolle hatte einen großen Erfolg und war ziemlich, ja, so ziemlich nachhaltig in der Reflexion vieler Leute aus der Branche, die mich immer wieder auf diese Rolle hin ansprechen. Und das war von Anfang an immer schon so ein bisschen meine Intention, also Leute so sichtbar zu machen. Ich wollte immer viele Charaktere spielen.
Was war es denn dann bei Bach neben dem Bauch?
Bei Bach war es, da wir ja nur 3 Tage im Leben von Bach erzählen und kein Biopic oder keine Biografie, hat mich interessiert, wie der sozusagen in dem ganzen Gewusel von Ämtern, den Thomanern, die im selben Haus wohnen, Thomaner der Familie, die so viele Kinder beinhaltet und der eine läuft weg und die andere kommt im Tannenbaum und der nächste kommt zu Besuch und der nächste auch. Unter diesem ganzen Gewusel, wie der durch seine Art von stoischer Beharrlichkeit seine Werke schafft, so ein bisschen inselbegabt, auch so ein bisschen sehr konzentriert auf das, was er da tut, dadurch auch eben etwas cholerisch oder aufbrausend. Das hat mich interessiert. Wie kann so ein Mensch, der mit so viel Außenreizen behaftet ist, wie kann der sich in so einen Tunnel fahren, dass der eben innerhalb von so einer Zeit solche Werke schafft? Weil Bach hat ja, war ja ein Vielschreiber, der hat ja unglaublich viel geschrieben und unglaublich toll geschrieben, allein die ganzen Kantaten, die er abliefern musste. Aber jetzt gerade dieses Weihnachtsoratorium, also wie ist der in diesen 3 Tagen, wie fährt er sich da in so einen Tunnel, um dieses Werk da zu Ende zu kriegen?
Genau, weil es ein Riesenwerk ist, muss man vielleicht noch mal ein bisschen erklären.
Es sind ja mehrere Kantaten.
Genau, die für 6 Gottesdienste gereicht hätten. David Striso, unser Stargast heute. Er ist Hörbuchsprecher, hat einen Klassik-Podcast und vor allem gilt er als einer der besten Schauspieler seiner Generation. David Striso, unser Sonntagsgast. In dem Bach-Weihnachtsfilm, der schon zu finden ist in der ARD-Mediathek, da spielst du zum ersten Mal zusammen mit deinem ältesten Sohn Ludwig Simon.
Ja, nicht erstmals, aber erstmals sozusagen als Erwachsene. Wir haben schon mal in einem Tatort zusammengespielt, da war Ludwig aber noch so ausgehender Teenager.
Okay.
Da war das aber noch so ein bisschen Vater-Sohn-Hierarchie, logischerweise. Jetzt sind wir das erste Mal. Sozusagen
unter Erwachsenen.
Unter Erwachsenen.
Ja, er spielt ja den Sohn Emanuel. Mhm. Der wurde ja schließlich zum zweitberühmtesten Bach der Musikgeschichte.
Natürlich.
Wie war das denn mit Ludwig jetzt als Erwachsener zu spielen?
Ganz toll. Als ich das Angebot bekam, sagte mir der Produzent gleich, wir überlegen aber auch, Ludwig für Karl Philipp Emanuel anzusprechen. Wie findest du das? Und ich dachte natürlich, na klar, toll, wenn der das möchte, wunderbar. Dann haben wir uns eine Zeit aufs Land zurückgezogen, haben sozusagen das Drehbuch durchgeackert, sind die durch die Szenen gegangen, haben die Figuren emotional durchdekliniert und die Situation für uns geklärt. Und das war als Vorbereitung für uns beide unglaublich schön. Da es ja auch um einen Vater-Sohn-Konflikt geht, der für uns jetzt keine Rolle spielt und in der heutigen Zeit ja sowieso nicht, dass die Eltern sagen, du bist ja immer noch nicht so wie ich und du musst mal lernen, so zu sein und so. Das ist ja ziemlich historisch. Das war aber damals der Konflikt zwischen zwischen den beiden. Und insofern haben wir den für uns schön durchdekliniert und konnten den dann, als es zum Drehen kam, sehr, sehr schön spielen. Und das Lustige daran ist halt, dass jeder in seiner Epoche eben der wegweisende Komponist war. Also was der alte Johann Sebastian eben in seiner Barock-Epoche war, war der Karl Philipp Emanuel in dieser eleganten Stil-Epoche. Da hatte man den alten Bach schon wieder vergessen oder wollte den auch gar nicht mehr hören. Die haben sich sozusagen das Heft in die Hand gegeben.
Habt ihr unterschiedliche Ansätze bei der Schauspielerei? Oder
absolut. Kann ich jetzt im Einzelnen nicht so erklären. Das hat mich auch total erstaunt und fasziniert, weil es gibt natürlich so viele Schauspieler, wie es gibt, so viele Methoden der Annäherung an die Charaktere gibt es. Muss man ganz klar so sagen, im Theater wie im Film. Ludwig hat eine ganz andere Art, sich den Charakteren zu nähern, sich den Rollen zu nähern als ich. Wir haben, glaube ich, sehr, sehr viel voneinander lernen können. Besonders ich von ihm, weil da sind mir hin und wieder so ein paar Lichter aufgegangen. Fand ich faszinierend.
Spannend fand ich auch, wusste ich nicht. Es war ja seine zweite Frau, die vorkommt im Film.
Ja.
Bach hatte ja insgesamt 20 Kinder.
Ja.
Viele sind gestorben im Kindesalter, aber seine zweite Frau war ja geradezu eine super Frau. Ne?
Die unglaubliche hat Frau.
Unglaubliche 13 Frau. Kinder gekriegt, war selbst eine super Sängerin.
7 sind gestorben. Das war für mich auch, ich habe mich ja viel mit Bach beschäftigt, ich habe auch diesen Podcast bei Deutschlandfunk Kultur, Klassik drastisch, da ist ja auch eine Folge über Bach. Aber diese Beschäftigung mit diesem Film war für mich das Neue wirklich, in welcher Form diese Frau für ihn kraftgebend war, dass er sozusagen sich auf die Arbeit konzentrieren konnte, was die geleistet hat und wie die sich zurückgenommen hat in ihrer eigenen Karriere, ist wirklich beispielhaft.
Ja, sie hat ihrem Mann zuliebe auch ein großartiges Jobangebot abgelehnt. Darüber reden wir genauer in einer Viertelstunde mit David Striso, heute unser Gast hier bei Antenne Brandenburg. Und jetzt erstmal ehemalige Thomaner, passend zu Bach, die Prinzen. Da, 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 da. Schönen Vormittag Ihnen mit Antenne Brandenburg. Immer sonntags laden wir einen Promi ein. Heute ist es David Striso, der bekannte Schauspieler, derzeit als einer der berühmtesten Komponisten überhaupt zu erleben, als Johann Sebastian Bach, der, wie so oft ist es ja so bei erfolgreichen Männern, eine sehr starke Frau im Rücken hatte, die selbst hätte Karriere machen können.
Es wird auch im Film gezeigt, dass sie sozusagen das Angebot hat, am Dresdner Hof eben eine Karriere zu machen. Hingegen er, weil er schwierig ist, eben das Angebot nicht bekommt. Und das schmiert sie ihm nicht aufs Brot, sondern sie sagt das ganz klar und dann ist das so ausgesprochen. Ich glaube auch ganz fest, dass die beiden sich unglaublich geliebt haben, auch körperlich, woher kommen sonst so viele Kinder? Also, dass sie sich wirklich mochten und dass sie sich wirklich geliebt haben. Und es gibt da auch so ein paar Aufzeichnungen, wie sie miteinander kommuniziert haben. Also, das muss eine tolle Beziehung gewesen sein.
Jetzt muss man sich auch nochmal vorstellen, das war im Jahr 1734.
Ja.
Hast du ein bisschen darüber nachgedacht, wie das war, damals zu leben?
Na, das Schöne an dem Schauspielerberuf ist ja, besonders im Film, wo es so oft Details ankommt, dass man für eine bestimmte Zeit sozusagen in eine andere Zeit abtaucht und eintauchen kann. Wir hatten 28 Drehtage, also wir hatten ein bisschen Zeit und wir hatten eine unglaubliche Ausstattung und eine Liebe zum Detail in den Requisiten, dass man sozusagen wirklich, wirklich in diese Zeit eintauchen konnte, mit Federkiel geschrieben. Die Noten waren wirklich auf handgeschöpftem Papier geschrieben, mit der Tinte, mit Federkiel. Und die hingen dort wirklich in der Ausstattung, Kantate für Kantate. Und wenn wir im Drehen chronologisch wieder zurückgesprungen sind, dann hat die Ausstattung alles wieder umdekoriert, weil dann genau diese Kantaten wieder dahin gehängt wurden, um die es dann ging. Also da ging es wirklich eine Liebe zum Detail. Und so schmeißt man sich in eine Zeit rein, in ein Set, was so liebevoll ausgestaltet ist, dass man da so eine kleine Zeitreise macht. Das ist sozusagen das Geschenk meines Berufes. Da bin ich auch wahnsinnig dankbar für.
Du hast auch dirigieren gelernt ein bisschen, ne?
Richtig.
Wie schwierig ist das?
Ich habe sozusagen von einem Dirigierstudenten aus Weimar habe ich dirigieren gelernt, barockes Dirigieren, was in diesem Fall so war, dass der Dirigent wie so ein Metronom funktioniert hat, dass er sozusagen dem Chor und dem Orchester immer ganz klar die Eins vorgegeben hat und diese großen Bewegungen gemacht hat, damit alle mehr wussten, wo sie sind. Das hat unglaublichen Spaß gemacht, zumal ich dann wirklich die Original-Thomaner vor mir hatte und das Orchester mit barocken Instrumenten vor mir hatte und dann teilweise wirklich, wenn das Playback nicht lief, die tatsächlich dirigieren konnte. Das war ein innerer Vorbeimarsch. Also es war eine Erfüllung eines Kindheitstraums.
Ja, was für ein Gefühl ist das? Fühlt man sich da mächtig oder Gänsehaut? Oder?
Ja, das ist schon so, dass man sozusagen wie aufgeht in der Musik. Also wenn diese Einsätze dann wirklich kommen an der Stelle, wie du sie dirigierst, wenn das dann wirklich stattfindet, was du da empfindest, das ist so wie verschmelzen mit dem, was da gerade passiert. Das ist ein unglaublich toller Zustand. Ich kenne es ja von unten als Geiger oder als Gitarrist.
Genau, du hast auch im Jugendorchester gespielt. Und
ja,
so, ne?
Im Konservatorium. Mhm. Und wenn dann der Dirigent diesen kleinen Moment, bevor der also einatmet und den Einsatz gibt, wenn alle so erstarren und so, ich kenne es von unten halt, das ist natürlich auch unglaublich toll, aber wenn du oben stehst und die alle vor dir hast, das ist schon wow, das ist schon ein Gänsehautmoment, ja.
Wächst man so einen Zentimeter nochmal?
Ein klein wenig, ja.
David Striesow ist bei uns. Du bist ein vielbeschäftigter Mann, das haben wir nun mitbekommen. Zeit für Weihnachten ist dir aber auch wichtig. Du bist ein großer Weihnachtsfan.
Ja, ich mag diese Adventszeit, ich mag diese Adventssonntage. Ich mag es, da in verschiedene Kirchen zu gehen und Konzerte zu hören oder Orgelkonzerte, geballte Ladung. Ich mag die Stimmung in der Stadt. Klar, das Jahr neigt sich dem Ende, alle sind so ein bisschen angezündet, alles muss irgendwie zu Ende gebracht werden oder zu einem Punkt gebracht werden. Das ist auch nicht unstressig für manche. Ich versuche mir den Stress immer so ein bisschen vom Hals zu halten, dass man das nicht unbedingt immer erst am Ende des Jahres macht, sondern dass man die Zeit genießen kann. Und dann sind die drei Weihnachtstage, für mich sind es auch wirklich drei komplette Weihnachtstage und nicht nur der 24., wie das ja manchmal so üblich ist, sind dann so die Krönung und die vergehen dann leider immer so wahnsinnig schnell. Also ich bin ein großer Weihnachtsfan.
Und wie feiert ihr die drei Tage? Ich meine, du hast ja 5 Kinder insgesamt.
Die Anzahl der Kinder, die, ich sag mal, ich habe einige. Wir feiern zusammen, wir feiern tatsächlich zusammen.
Schön.
Es gibt am 24. bei uns das opulente Essen. Wir sind so ein bisschen österreichisch traditionell verhaftet. Da kommt die ganze Familie, da werden wir so 12, 13 Leute. Meine Frau kocht. Ganz kräftig und opulent, so um 16, 17 Uhr wird dann gegessen, dann gibt es danach Gesang. Ja, wer ein Gedicht aufsagen will, kann Gedicht aufsagen, ansonsten ein bisschen singen und musizieren. Dann wird das Zimmer geöffnet, wo der Weihnachtsbaum steht. Dann war wahrscheinlich das Christkind da oder der Weihnachtsmann, wir haben ja beides da in Österreich. Und dann werden Geschenke verteilt und dann wird noch bis 22 Uhr, 23 Uhr so zusammengesessen.
Herrlich, also in Wien, ne? Wohnst du oder?
Ein Teil von mir wohnt in Wien und ein Teil von mir wohnt bei Berlin.
Okay, genau. Ständig unterwegs
ja,
sozusagen.
Man muss das so ein bisschen so sagen, es gibt so einen Fixpunkt, wo die Kinder zur Schule und in den Kindergarten gehen, da mussten wir uns für eine Großstadt entscheiden. Aber es gibt natürlich immer noch ein Bein in Deutschland und ich bin ja auch die ganze Zeit hier unterwegs, weil ich hier arbeite.
Nur kurz zwischendurch, weil du gerade so gezuckt hast. 5 stimmt nicht?
Einige.
Hauptsache, du hast sie alle lieb.
Falsch ist, was auf der bunten steht. 7 sind es nicht.
Nee, das habe ich auch nicht gefunden. Wir müssen das ja auch nicht vertiefen. Auf jeden Fall alle Altersklassen dabei und macht das Leben reicher, ne?
Ja, je älter ich werde, desto mehr interessiert mich, wohin ich nach der Arbeit nach Hause komme. Also am Anfang meiner Karriere war ich wahnsinnig energetisch unterwegs und natürlich, wenn die Klappe fiel oder wenn die Lichter ausgingen, war man ständig alleine, man war in irgendwelchen Hotelzimmern, man war innerlich immer unterwegs und je älter ich werde, desto mehr schätze ich es irgendwie anzukommen, nach Hause zu kommen.
Worauf freust du dich am meisten im nächsten Jahr, nächstes Projekt?
Oh, ich zittere, dass wir für Wanda vielleicht weitermachen können. Das entscheidet sich jetzt bald hoffentlich.
Mit Heike Mackert,
irgendwann,
ja, ne?
Mit Heike Mackert, Axel Stein. Mhm. Das war sehr, sehr lustig und es hat großen Spaß gemacht. Die Rolle ist wirklich crazy und alle Leute, die es gesehen haben, lieben es. Aber die Entscheider sitzen halt in Amerika. Da hoffe ich unbedingt, dass das weitergeht. Ja, und da gibt es noch ein paar Projekte, die noch in der Pipeline sind. Ansonsten drehe ich parallel jetzt gerade für Babylon Berlin und eine Geschichte in Wien, die auch historischer Stoff ist, was großen Spaß macht. Und das geht noch so bis März. Und dann gucken wir mal weiter.
Dann viel Erfolg bei allem, was ansteht und vor allem natürlich schöne Weihnachten.
Ja, das wünsche ich dir natürlich auch.
Dankeschön. Gerne. Und schön, dass du da warst.
Danke.
Bach, ein Weihnachtswunder läuft kommenden Mittwoch um 20.15 Uhr im 1. und jetzt schon jederzeit in der ARD Mediathek. Schönen dritten Advent mit Antenne Brandenburg.
Antenne Brandenburg.